وأن تدعو الغير إليه وتنشره بين الأنام، يجب. دي قاعدة، وأنتم في الغرب في أمس الحاجة إلى هذه القاعدة، لأن الكثيرين ممن فتنوا للأسف يستحيون إظهار شعائر الدين، ودي مصيبة كبيرة. يعني مثلا بتجيلنا فتاوى، شيخنا نعم أنا في الشركة اللي شغال فيها بيجوا في الباينختن يقدموا لنا هدايا، ما هي الهدايا؟ يقول زجاجة خمر. لابد هنا من الإعلان، قل له أنا مسلم والإسلام حرم علي الخمر، واجب شرع. مش لا أصلا أنا بشربش الخمر، إني ما بتشربش. اظهر شعيرتك وقلها أنا مسلم. كاين درينك نخ؟ أبدا ما بشرب. ليه؟ الإسلام. طيب صاحبك الألماني يقول لك تعال روح المركز، أنا مسلم، إسلامي حرم علي الدخول إلى المراكز لما فيها من عري وسفور واختلاط باطل ولما فيها من خمور، فالإسلام لعن من جلس على مائدة فيها خمر حتى وإن كان لا يشرب. أنا مسلم. الخنزير، أنا مسلم، الإسلام حرم علينا الخنزير. الله، إن الذين قالوا أنا مسلم، عندي وقت صلاة، أنا مسلم لا أسمع الغناء المصحوب بالمعازف، ليه؟ أنا مسلم. هذه هي، هذه هي. لابد أن تعتز بإيمانك وأن تفتخر بإسلامك. رضي الله عن عمر عندما قال لقد كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. دي قاعدة، لو ابتغيت العزة في إرضاء الكافر هتعيز دليلا ولن ترفع أبدا. ليه؟ مش هيرضى عنك، ده بنص القرآن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى مهما حاولت، بقى هتتمسح هتتلزق. هو عارف ان انت منافق، عارف ان انت كذاب، عارف ان انت لا تحترم دينك، فمش ممكن يحترمك ابدا ابدا. انت بقى لهذا الباب يا اخوة في دول الغرب خاصة، انت مسلم بس، انا مسلم، عندي منهج، عندي قيم، عندي ضوابط بتحكمني، دايما قول الاسلام، انا مؤمن، انا مسلم. ليه؟ لان الله يقول ان الذين قالوا، قالوا ربنا الله، بس رب الله حرم علي كذا وحرم علي كذا ومنعني من كذا ومنعني من كذا، الموظفة تمدلك ايديها، انا مسلم والاسلام حرم علي المصافحة باليد، انا مسلم. اذا كانوا هم لا يستحون، بتستحي ليه؟ لما جالهم كورونا بيخافوا يسلموا، خايفين من العلة والمرض، وانا ما خافش من الملك. هم خافوا من العلل والامراض وما بقوش يسلموا بايديهم. تيجي انت يا حلو يا مش عايزين نغلط، عيب عليك، انت مسلم، عيب عليك، افتخر باسلامك. تشولي جونج ايش دي مسلم كاين شو نايم بس خلاص مع السلامة، ايه المشكلة؟ هتزعل لا تزعل، هو انا اغضب الرب عشان ارضي الهانم؟ لا يمكن ابدا. ايش بين مسلم ترجع
ما تحتاج ترجمة يا wir kommen zu dem ersten Grundsatz, den der Autor hier erwähnt hat. Und er hat gesagt, den ersten Grundsatz entnehmen wir aus dem Vers Nummer 30 aus der Sura, in dem gesagt wird, gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Und er beginnt die Grundregeln damit, mit dieser gewaltigen Aussage. Und diese Aussage wäre an sich schon genug. Er sagt, gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Das heißt, die Da'wa, dieser Geschwister, der Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala,
wie wir gesagt haben. Da weißt du, Ahwa, Mensch. Mit Zucker خفيف, Mensch. Und Leben öfter mit Ahwa, Mensch.
Das heißt, der Autor hat damit begonnen, indem er den ersten Grundsatz erwähnt, aus dieser Sura entnommen. Und er sagt, die Aussage gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Wie wir bereits erwähnt haben, diese Aussage an sich wäre eigentlich schon allumfassend, was die Grundprinzipien der Da'wah angeht. Die erste und wichtigste ist zu sagen, unser Herr ist Allah. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie praktiziere ich diese Aussage gewiss zu sagen, unser Herr ist Allah? Das heißt, du kannst es so umsetzen in deinem Leben, indem du nach diesem Grundsatz lebst, indem du sagst, erstens, mein Herr ist Allah. Mit dir selbst, um dir immer wieder im Klaren zu sein, um mit dir selbst immer wieder ins Gericht zu gehen, um mit dir selbst immer wieder abzurechnen, in Zeiten, in denen mal Stärke durchlebt wird, in Zeiten, in denen man auch mal Schwäche durchlebt, dass du dir selbst immer wieder sagst, mein Herr ist Allah. Das heißt, derjenige, der mir das geboten hat und das verboten hat und derjenige, der mich und dich erschaffen hat, unser Herr ist Allah. Das auszusprechen mit dir selbst, aber auch mit den anderen, dass du nach diesen Prinzipien lebst, dass egal welche Versuchung sich ergibt, wie beispielsweise, dass dir Alkohol angeboten wird, sei es jetzt in Form von Geschenk oder zum Trinken oder ähnliches, dass du nicht die Ausrede darin suchst, dass du sagst, nee, danke, ich trinke keinen Alkohol. Der religiöse Vorwand sollte immer im Vordergrund stehen, dass du das auch erklärst, weil manche, vor allem in der heutigen Zeit, man ist ein bisschen beschämend oder man schämt sich etwas darin, die Religion auszuleben, aber auch diese Dinge auszusprechen. Dass man beispielsweise sagt, ich kann dieses alkoholische Getränk als Geschenk nicht annehmen, vor allem in der jetzigen Zeit, in der in vielen Firmen und Unternehmen Weihnachtsgeschenke und so weiter verausgabt werden, dass man sagt, ich trinke keinen Alkohol, weil ich ein Muslim bin, weil ich an Allah glaube, ich bin ein Muslim, deswegen trinke ich nicht. Und nicht zu sagen, ich trinke nicht, mir kommt der Alkohol nicht gut oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn wir sagen, es auszusprechen, gewiss, mein Herr ist Allah, dann bedeutet das auch, danach zu leben. Dann bedeutet das, für dich selbst zu verinnerlichen, für deine Umgebung auszusprechen und diese aber auch dazu aufzurufen. Und das ist das, was wir erwähnt haben. Es geht um das Aussprechen, es geht um das Handeln und es geht ebenfalls um den Aufruf dazu, dass man sagt, der Aufruf sollte zu Allah subhanahu wa ta'ala sein. Das, liebe Geschwister, die erste Grundregel dieser Prinzipien der Da'wah, dieser 10 Grundregeln der Da'wah.
Aydan, حضرتك الدولة رخصت لك أن تعمل قدر معين اللي بيسموه العمل الجزئي. يجي صاحب العمل يقول لك أديك عمل كلي بس الأجر دول تحت الترابيزة. يعني شفارتس أربعيتس. تقول له ناين إيش بين مسلم؟ لا يجوز. أنا لا أخالف لأن نبي أخبرني أن المسلمين عند شروطهم وأنا لا أتهرب ولا أخدع ولا أكذب ولا أدلس. إنما أشتغل القدر بتاعي فقط. إنما أنتقل إلى شفارس أربعيت فربوتين. إيش بين مسلم؟ كذلك حضرتك طبيب يا طبيب يا دكتور. ويجي لك مش عارف فلان بس عمل لي شهادة طبية عشان أخذ أجازة للشغل. كذب وتدليس. قل له ناين. إيش بين مسلم؟ لا يمكن أبدا أكذب ولا أخدع ولا أخون. لأن دي خيانة أمانة. إنك تقول لإنسان ده مريض ومش مريض دي خيانة أمانة. وبتعينه على الباطل وبتعينه عن المنكر يحرم عليك وأنت آثم وتتحمل الوزر لقيام الساعة. انتبه لهذا. مفيش مجاملات في الأحكام. دكتور عبد الكريم صاحبي لا يمكن أعينه على باطل بل أقول اتق الله يا عبد الكريم. انت عاوز مني شهادة طبية عشان تاخد شهر أمان في البيت بلا مرض وتاخد الراتب وأنا أتحاسب على هذا الحرام والمنكر وأدخل النار من أجلك؟ لا يجوز. إيش بين مسلم؟ فهمتوا حاجة جماعة؟ انتبهوا لهذا الأمر الجلل. أي أمر يخالف فيه كذب أو تدليس آثم من يفعله أو يعين الناس عليه أو يرضى به. ليه أنت مسلم؟ دي قاعدة مهمة. إن الذين قالوا ربنا الله. فين الشعيرة الجميلة دي في حياة المسلمين؟ شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لما جاء السائل يقول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال له قل آمنت بالله، اجعلوها شعارا لكم في شأنكم كله، حتى في بيتك مع أولادك. احذر بقى تربيهم لك الاتيكيت، أصل ده عيب. عيب إيه عيب ده؟ كل ده حرام، إن احنا مسلمين. الله قال، النبي قال، ما فيش حاجة اسمها أصل ده عيب، ما يصحش. ما يصحش ليه؟ قل لي ما يصحش ليه؟ لأن أنا مسلم. لأن أنا إيش؟ مسلم. علم ولدك الحلال والحرام، اربط ولدك بالدين مش بالإتيكيت. ده الإسلام هو من علم الدنيا معنى الحضارة. واضح؟ فانتبهوا لهذه القاعدة، مهمة قوي. في البيت مع أولادك، في العمل، في أي مكان كنت، لا يغيب عنك قول ربك، إن الذين قالوا ربنا الله، خالقنا ومالكنا ومدبر أمرنا ورازقنا، فهو الذي يستحق العبادة وحده، والعزة له ولرسوله وللمؤمنين. فمن رمى العزة في غير ذلك، والله ما جنى إلا الذل والهوان. فهذه قاعدة ما أجلها وما أعظمها إن أحسننا تطبيقها. نعم.
Wir kommen zu einem weiteren wichtigen Punkt, weil wir sind immer noch bei der ersten Grundregel. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Wir haben gesprochen, dass man es aussprechen sollte, handeln und dazu aufrufen sollte. Aber liebe Geschwister, und das wird mit Sicherheit oder werden mit Sicherheit viele von euch bestätigen können, man ist oftmals, wenn man über die Da'wah spricht oder ähnliches, sieht man Leute, die das sehr, sehr oberflächlich machen. Die Da'wah bedeutet, dass du selbst ein wandelndes Beispiel dafür bist, wie der Islam eigentlich sein sollte. Viele, wenn sie über die Da'wah reden und der Aufruf zu Allah, machen das oftmals fest an Aussagen, die man tätigt. Wallahi, nichts ist besser als das, was zu dem du aufrufst, dass du danach selbst lebst. Und das ist auch das, wie der Muslim sein sollte, dass man das leben sollte. Als Aisha radiallahu anha gefragt wurde über das Verhalten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie hat gesagt, wahrlich, er war ein Koran, der unter den Menschen gegangen ist. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der hat das selbst gelebt. Der hat das selbst gelebt. Und deswegen ist es wichtig, das zu erwähnen. Die Da'wah ist nicht nur dem anderen zu sagen, Alkohol verboten und ich bin Muslim und warum glaubst du nicht? Die Da'wah bedeutet auch, dass du keine Schwarzarbeit machst. Die Da'wah bedeutet auch, dass wenn du nicht wirklich krank bist, dir kein falsches Attest vom Arzt geben lässt. Das heißt, die Da'wah bedeutet auch, Einschnitte zu erleben, wenn es begünstigend ist für mich selbst. Und das ist die Herausforderung. Und erst dann funktioniert eine Da'wah. Da'wah ist nicht nur im Bereich des Gemütlichen, weil für viele von uns, natürlich gibt es Ausnahmen, aber für viele ist es einfach auf der Arbeit zu sagen, ich trinke nicht, ich bin Muslim. Aber wer ist auch mit der Da'wah, mit sich selbst so im Klaren, dass wenn er die Möglichkeit hat, irgendwo einen Schwarzarbeitsjob zu machen und 1, 2, 3, 5K nebenbei schwarz zu machen, dass er dann sagt, ich kann das nicht machen, das ist Haram, der Islam ruft mich nicht dazu auf. Wer, wenn er die Möglichkeit hat, er kennt einen Arzt, er kennt ihn persönlich und er hat die Möglichkeit, sich 2, 3, 4 Wochen krank schreiben zu lassen, um zu Hause zu chillen, obwohl er nicht krank ist. Wir reden nicht über den, der krank ist oder erschöpft ist. Das zählt alles zu Krankheiten. Aber über den, der topfit ist, der nichts hat, aber sich dann krank schreiben lässt, weil er keinen Bock hat, zur Arbeit zu gehen. Das ist auch Dauer. Nicht nur immer dieses Oberflächliche. Nicht nur dieses dann, wenn es noch okay für mich ist. Und wenn es ungemütlich für mich selbst wird, dann denke ich nicht mehr an Da'wah, dann denke ich nicht mehr an Islam. Wallahi, liebe Geschwister, das Ausleben der islamischen Religion, wir sollten viel, viel mehr den Fokus auf uns selbst richten, bevor wir ihn auf andere richten. Wir sollten viel, viel mehr mit uns selbst beschäftigt sein. Nicht nur das, was wir machen, was wir tun, auch wie wir Menschen begegnen, wie diese zwischenmenschliche Begegnung uns, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um. Würde man über dich sagen, dass du ein guter Charakter bist, dem man sehr gerne begegnet, oder würde man über dich sagen, dass du ein schlechter Charakter bist und man ist froh, wenn man dir nicht begegnet? Das ist auch Dauer. Dann, wenn es ungemütlich wird. Dann, wenn es ungemütlich wird für dich selbst, weil du womöglich einen Vorteil erzielen könntest, aber du auf diesen Vorteil verzichtest. Warum? Weil du sagst, ich bin Muslim. Und das ist auch das, als ein Sahabi zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und gesagt hat, oh Gesandter Allahs, gib mir oder ich erfrage bei dir eine Aussage, die ich nur bei dir erfragen kann. Manche würden sagen, was jetzt für eine gewaltige Aussage kommt. Aber, weil wir uns oft von großen Worten beeindrucken lassen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Anzahl von Worten war sehr gering, aber sie war sehr gewaltig. Der hat gesagt, sprich, ich glaube an Allah, thumma istaqim. Sprich, ich glaube an Allah, daraufhin sei standhaft. Das ist das, was er ihm gesagt hat. Jemand geht zu ihm und sagt ihm, O Gesandter Allahs, gib mir eine Aussage, die ich nur bei dir erfragen kann. Und er sagt ihm, sprich, ich glaube an Allah, dann sei standhaft. Für uns vielleicht eine Aussage, die wir sehr, sehr oft gehört haben, die vielleicht den einen oder anderen gar nicht beeindruckt. Warum? Weil wir sie nur oberflächlich betrachtet haben. Aber wenn wir damit in die Tiefe gehen, dann ist das eigentlich die Religion. Sprich, ich glaube an Allah und dann sei standhaft. Sei standhaft in jeglicher Hinsicht und nicht nur dann, wenn es in einem gemütlichen Rahmen für dich ist.
Al-Qaida Tussaniya Thumma istaqamu أعلنت أن ربك الله ودعوت إليه لابد أن نراها فيك عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة لابد أن نرى فيك الإسلام في شأنك كله أنت مسلم ثم استقام والاستقامة السير على طريق الهدى السير على طريق الهدى إذا أرى فيك الإسلام يجي لك واحد يقول لك يا أخي أنت في دولة غربية وكذا ما تشتري لك بيت بالربا ما مش عارف مجمع الفقه الأوروبي أجاز طيب يا سيدي الأرض كلها أجازة الحرام هل يبقى حلال؟ مش نقول لك بقى مجمع الفقه الأوروبي هذه فتوى عوراء فتوى فيها إعلان الحرب على الملك جل جلاله الله قال في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وخذ قاعدة مني كده وسوف تعلم نبأها بعد حين والله وبالله وتالله ما تعامل أحد بالربا قط إلا وخسر دينه ودنياه إلا أن يتوب كما قال بعض السلف أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره فدخل الحرام على الحلال فأهلكه وكثيرون ممن تعاملوا بالربا في هذه البلاد بعد استقرار حياة مع الفقر والضيق لما جه البيت بالربا وجات السيارة بالربا الزوجة اتطلقت وخدت نص الأموال وضاع كل شيء وتشرد الأولاد بل أطباء مشهورين معروفين هنا في الزرلند خربت بيوتهم عشان تهاونوا في باب الربا تهاونوا في باب الربا الربا إخوة أعلان الحرب وهل يقوى مخلوق على حرب الله والله أبدا خد عندك بقى التعصر والفوائد المرتبة والقرف والهم والدين الذي يستمر معك فلن تفلح أبدا يا آكل الربا ويا من تتعامل بالربا يحرم شراء البيت بالربا يحرم شراء السيارة بالربا يجي لك شيطان من شياطين الإنس يقعد يوسوس لك قل له ثم استقاموا هو الإسلام إيه إلا حقائق إلا حقائق فلا تتعامل بالربا ولا أبدا ابعد خطورة جدا جدا مدام عندك كرة إيجار خلاص انتهت القضية جاءني طبيب منذ أكثر من 4 شهور بعد خطبة الجمعة هنا في زور سباخ السلام عليكم يا شيخ عليكم هل تعرفني؟ قلت له والله يا ابني كبرنا في السن والذاكرة بتخون معلش عرفني قال لي أنا الدكتور فلان قابلتك في عام 2008 أو 2009 في مدينة هومبورغ وجئتك مستفتيا وكنت أريد شراء سيارة عن طريق البنك فغضبت ونهرتني وقلت اتق الله ولا تتعامل بالربا ثم سألتني كم معك من الأموال قلت لك كان معي 500 يورو قلت لي اشتري سيارة ب 500 يورو فقط وهي كلها سيارات المهم تجيبك وتوديك قال لي كان معايا صديق في نفس الفتوى، انا استمعت لك وانتصحت وبالفعل رحت اشتريت سياره ب 500 يورو. صاحبي قال لك لا 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 سيبك من الكلام ده كله، وراح اشترى سياره مش عارف ب 30,000 يورو من البنك. يقسم لي الاخ ده يقول لي انا الان طبيب وعندي عياده وعندي الدار وعندي افخر السيارات وبدون ربا. صاحبي اتخرب بيته وطلقت زوجته واخذت نصف ماله والان في مشاكل مع النفقات. فجزاك الله عني خيرا. ليه؟ خدها قاعدة كده، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. انما الشهوة بقى يكون عندك دار وحديقة والاولاد، عندك سيارة فاخرة، وما بينظرش للعقبات والتبعات، ما بينظرش انه خالف رب البريات الذي قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
Die zweite Regel, die wir erwähnen, die zweite Grundregel, die wir erwähnen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Das war die erste Regel, die wir erwähnt haben. Die zweite, und sich hierauf recht verhalten, somit ist es hier übersetzt, und sich hierauf recht verhalten, damit ist natürlich auch gemeint, und sich hierauf standhaft verhalten, die hierauf standhaft sind. Und das ist die Herausforderung beim Praktizieren der Religion, wie wir sie vorhin erwähnt haben, und vielleicht haben wir den Punkt schon etwas vorgegriffen, dass die Standhaftigkeit in der Religion in jeglicher Hinsicht sein sollte. Ja, lass uns gleich gerne darüber reden, falls du einen besseren Begriff hast.
Weil man das ja immer mit Sabr.
Standhaftigkeit mit Sabr? Warum? Standhaft und geduldig. Ja, und diejenigen, die standhaft sind, das heißt geradlinig standhaft bleiben, an dieser Botschaft festhalten und danach leben, daran festzuhalten, danach zu leben, dass man versucht, so standhaft wie möglich auf diesem einen geraden Wege zu sein. Und das ist das, was der Sheikh erwähnt hat, dass man, dass das aber in jeglicher Hinsicht sein sollte. Und wie wir erwähnt haben, vielleicht haben wir den Punkt vorhin ein bisschen schon vorweggegriffen, auch dann, wenn es unangenehm wird. Auch dann, und das ist das Beispiel, was der Sheikh erwähnt hat, wenn es diese Möglichkeit gibt, ein Geschäft mit Zinsen zu machen oder ähnliches. Ich schätze euch alle als standhafte Personen ein, die vielleicht damit nicht unbedingt die größten Probleme haben, aber man sollte wissen, ich möchte niemanden höher loben, als er bei Allah ist, aber diese Zinsgeschäfte, man sieht diese Leute, die sich damit beschäftigen, die eben nicht standhaft bleiben können, die eventuell angefangen haben zu praktizieren oder die eventuell immer noch am Praktizieren sind, aber vielleicht genau da ihre Schwäche haben, weil er nur gewisses Vermögen hat, aber er möchte sich ein Auto kaufen, das über seine finanziellen Verhältnisse hinausgeht, und er nimmt sich einen Kredit, den er mit Zinsen zurückzahlt. Oder er möchte unbedingt ein Haus haben, er schafft es nicht, dafür zu sparen, was vielleicht auch bei der ein oder anderen finanziellen Situation eines jeden Einzelnen von uns eventuell auch schwer erscheinen mag, aber er bleibt eben da nicht standhaft. Warum? Weil diese Versuchung, diese Verlockung, etwas mit etwas oder ein Ziel, das ich anvisiert habe, mit verbotenen Mitteln zu erreichen, kann oftmals sehr verführerisch sein. Dass ich unbedingt eigentlich ein Haus hätte, eine Immobilie hätte, für mich, meine Familie, vielleicht habe ich schon so und so viel Kinder, es ist schwer, eine Mietswohnung zu finden oder ähnliches, und dann mich auf dieses Geschäft einlasse. Und dann nicht standhaft bleibe in diesem Moment, sondern mich verführen lasse von einer gewissen Art der Ungehorsamkeit. Und wenn wir schon bei diesem Thema des Zinses sind, auch wenn wir da nicht jetzt zu detailliert drauf eingehen möchten, aber man sollte wissen, liebe Geschwister, und das ist auch das, was der Sheikh erwähnt hat, und er schwört bei Allah, dass das seine Erfahrung ist, die er gemacht hat, egal mit wem er darüber geredet hat, dass Menschen, die kurz davor waren, Zinsen zu nehmen, aber sich haben ermahnen lassen und davon zurückgetreten sind, sie Vermögen bekommen haben von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diejenigen, die nicht standhaft bleiben konnten und dieser Sache zum Opfer gefallen sind, dass der Sheikh schwört, dass er so viele Leute gesehen hat, die sich einen Kredit genommen haben, die in Zinsgeschäft eingegangen sind, deren familiäre Zustände kaputt gegangen sind, sie keine innerliche Ruhe mehr finden, ihr Leben absolut in Chaos ist und Komplikation und vielleicht geschieden und das und das und das und das und das und das. Warum? Weil man eben sich hat verführen lassen von dieser Situation. Und nichts Geringeres ist es eigentlich. Deswegen heißt es ja auch, derjenige, der das nimmt, der ist einen Krieg eingegangen mit Allah und seinem Gesandten. Und wer von uns Geschöpfen schafft es, in eine Schlacht zu gehen, symbolisch gemeint, mit Allah und seinem Gesandten. Deswegen, wir reden nicht über denjenigen, der dieser Sache zum Opfer gefallen ist und danach angefangen hat zu praktizieren und diese Sache bereut. Wir reden nicht über diese Person. Nicht, dass jemand meint, derjenige, der es einmal gemacht hat, unmöglich nochmal zurückzukehren oder sonst irgendwas, sondern wir reden über denjenigen, der es vielleicht noch nicht macht, der es vorhat zu machen, der es bewusst macht, obwohl er sich dessen bewusst ist, dass es verboten ist und der sich selbst keinen Fehler oder in seinem Verhalten keinen Fehler sieht. Er sieht sich nicht als schuldig. Über diese Person reden wir. Und jeder von uns sollte wissen. Und das ist auch ein Grundpfeiler der Da'wah, mit dir selbst ins Gericht zu gehen, mit dir selbst. Man sollte wissen. Und das wird jeder, der diese Erfahrung gemacht hat, wird es bestätigen können. Wallahi, wenn du etwas aufgibst für Allah, Allah gibt dir das Vielfache mehr. Wenn du etwas aufgibst für Allah. Und damit meinen wir nicht, etwas aufzugeben, weil es nicht geklappt hat. Ich wollte eigentlich einen Zinskredit, aber die Bank hat den mir verwehrt. Okay, ich gebe das auch für Allah. Ja, obwohl eigentlich deine Absicht darin besteht. Sondern derjenige von grundsätzlich auf sagt, ich verzichte auf diese Sache. Ich verzichte, obwohl es verlockend ist, ich gebe es auf für Allah. Oder er schon in einer gewissen Art des Verbotes lebt, egal was es ist, und er sagt, ich gebe das ab heute auf. Ab heute gebe ich das auf für Allah. Und so ist es. Und jeder, der das erlebt hat, wird das bestätigen können. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala lässt das nicht verloren gehen und wird ihm ein Vielfaches mehr geben. Und oftmals berichten diese Geschwister, und das ist auch das Beispiel, was der Sheikh erwähnt hat, dass er Leute gesehen hat, die gesagt haben, ich war kurz davor, ein Zinsgeschäft einzugehen und habe es aber unterlassen. Und wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir die Toren des Vermögens geöffnet. Ich wurde vermögend, ich habe das Auto, ich habe mir ein Haus gekauft und das und das und das und das. Warum? Weil er etwas aufgegeben hat für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wie wir gesagt haben, die zweite Grundregel und hierauf standhaft sind auf dem Wege Allahs, auf dem Weg der Religiosität, auf dem Weg der Geradlinigkeit in Bezug auf das Ausleben der Religion, in Bezug auf den Islam. Das ist die zweite Regel. Und wie wir gesagt haben, standhaft in jeglicher Hinsicht und den Weg der Rechtleitung gehen, in jeglicher Hinsicht, auch dann, wenn es einem schwer fällt. Warum? Weil man weiß, ich bin ein Muslim, ich glaube an Allah, ich möchte standhaft sein und wenn ich etwas aufgebe für Allah, wird es mir Allah als Vielfaches zurückzahlen.
أقص عليكم قصة لمن ترك الحرام من أجل الله عز وجل وكيف عوضه الله بالخير. كلكم يعرف الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك. عبد الله ابن المبارك من الأئمة الكبار. من أئمة السلف ومن المحدثين الكبار. أبوه كان يسمى مبارك وكان يعمل أجيرا في بستان للفواكه. وذات يوم جاء صاحب البستان ومعه بعض الضيوف فقال يا مبارك اجمع لنا بعض ثمار الرمان الحر. هات لنا شوية رمان من الرمان الحلو، لأن الرمان ينقسم قسمين، في حلو وفي حامض. فهو يريد الرمان الإيش؟ الحلو، والبستان فيه أشجار الرمان الحامض والرمان الحلو. فمبارك جمع لهم الرمان ووضعهم يأكل، لا كل الرمان حامض. قال ويحك يا مبارك، قلت لك الرمان الحلو. قال والله يا سيدي لا أعرف الحلو من الحامض. قال عجبا لك، عندنا تعمل أجيرا منذ سنين ومتى ذوقت حبة رمان حتى تفرق بين الحلو والحامض؟ قال والله ما ذقت ثمرة قط. تعجب صاحب البستان، اعتقد أنه يكذب عليه. بدأ يسأل العمال في البساتين المجاورة، قال والله ما رأيناه مرة يأكل ثمرة من الثمار. فأعجب بهذه الأخلاق. هذا الرجل كان عنده بنت صاحب البستان. قال يا مبارك أخبرني بربك، من أراد أن يزوج ابنته ماذا يصنع؟ قال إن اليهود يزوجون على المال، وإلا النصارى يزوجون على الجمال وأهل الإسلام يزوجون على الدين والخلق. قال: ولا أجد صاحب خلق مثلك فقد زوجتك ابنتي. عف عن رمانة في الحرام فوهب له بستان الرمان وابنة صاحب البستان. وكان من ثمرة هذا الزواج الإمام المبارك الذي ملأ الأرض علما وهداية عبد الله ابن المبارك، لأنه ترك لله فعوضه الله خيرا. ما قالش بقى أنا عايز ناكل براحتي زي معظم العمال اليومين دول، اشتغل في مطعم رايح جاي عمال ياكل، ما عامل بقى عامل يهدر الأموال ومصيبه وياخد للبيت كمان وياخد للبيت كمان. فين ثم استقم؟ فين إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا؟ فين الإسلام فيك؟ إن كان صاحب العمل لا يراك فإن الله يراك، يرى أخذك. أيضا من المواقف المعاصرة قرأتها لبعض الدعاء، بيحكي قصة شاب مسلم سافر إلى أمريكا، شاب متدين مستقيم على أمر الله، هاجر إلى أمريكا للعمل لضيق العيش في بلاده، وبدأ يبحث عن عمل. ففي يوم أخبر بوظيفة في شركة من الشركات الكبرى، ذهب ليقدم على هذه الوظيفة. فالشركة في الطابق 20 أو حاجة زي كده، عميرهم كلها كبيرة ولاد الإيه. فركب الأسانسير قدرا بجبت امرأة أمريكية، وأصبح هما الإثنان فقط في الأسانسير، وكانت متبرجة تبرج عجيب، وصاحبنا مسلم مستقيم غض بصره ونظر إلى الأرض. طبعا هذا في أمريكا مستحيل تكون معاك امرأة في أسانسير لوحدكم وحتى ما تلمسش، تبقى أنت كده أنت من عالم تاني. المرأة افتكرته بيهينها كده إنه ما بنزرهاش، غبت، قالت ازاي لا تنظر الي، وبدات تصيح عليه ويقول انا مسلم، انا مسلم، ديني علمني ان اغض بصري ولا انظر للحرام. المراه اتصدمت، قالت في امريكا وانا معك في اسانسير ولا تنظر الي؟ لما قال لها انا مسلم، قالت اريد ان اتعرف على هذا الاسلام. بدا يكلمها بكلمات يسيره، اعجبت به جدا، أتريها بنت صاحب الشركة وهي بيزنس مومن كبيرة جدا جدا. وعدته بعد أسبوع دخلت الإسلام وتزوجت به وأصبح مالتي ملياردير بغض البصر، وهو صاحب الشركات وبيزنس مان بإيه؟ ثم استقاموا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. لذلك هتجد القاعدة الثالثة بعد دي فيها التبشير للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ودي اللي هنقف معها إن قدر بقاء، وكان لنا إن شاء الله لقاء.
Abschließend zum heutigen Vortrag, ich möchte der Sheikh zwei Ereignisse erwähnen, die gezeigt haben, wie wichtig es ist, beziehungsweise was der Ausgang für diejenigen waren, die standhaft waren. Es wird überliefert, und die meisten kennen Abdullah ibn Mubarak, ein großer Gelehrter. Sein Vater Mubarak war angestellt in einem Feld. Zur damaligen Zeit war es gang und gäbe, dass die Leute viel Landwirtschaft auch betrieben hatten. Al-Bustan, ja, nee, das ist ein großen Garten, aber viel besser übersetzt damit wäre es eigentlich, dass er auf einem Feld war, auf dem Landwirtschaft betrieben worden ist, auf dem dann oftmals auch Obst und Gemüse angepflanzt worden ist. Er war tätig auf diesem Feld, wir reden nicht über Abdullah, sondern wir reden über seinen Vater. Und der Eigentümer dieses Felds, yani sein Arbeitgeber sozusagen, kam eines Tages mit ein paar Bekannten und hat zu ihm gesagt, bringe mir von den Süßen unserer Früchte. Es wird überliefert, dass es wahrscheinlich sowas wie so ein Granatapfel war, und dass er gesagt hat, davon gibt es die bitteren und es gibt die Süßen. Bring mir die Süßen dieser Obstrichtung. Und dann ist er hingegangen, Al-Mubarak, und hat ganz viel Früchte zusammengetragen und hat sie ihm gebracht. Und nachdem er diese probiert hat, hat er gesagt, du hast mir nur von den Bitteren gebracht. Du hast mir überhaupt nichts von denjenigen gebracht, die süß und die gut schmecken. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß nicht, welche wie schmecken. Und dann hat der zu ihm gesagt, willst du mir etwa erzählen, dass du noch nie oder dass du seit so vielen Jahren hier arbeitest und du hast noch nie eine Frucht probiert? Und da hat er gesagt, bei Allah, solange wie ich hier arbeite, ich habe nie von diesen Früchten probiert. Und dann hat sein Arbeitgeber, hat sich umgehört bei den Nachbarn, bei den Nachbarfeldern und alle haben gesagt, wir haben ihn nie gesehen, wie er irgendeine Frucht zu sich genommen und gegessen hat. Wir sehen ihn nur am Arbeiten oder mit anderen Dingen beschäftigt, aber nie, dass er davon verzehrt hat. Und das hat ihn so beeindruckt, weil es nicht gang und gäbe war. Warum? Weil Al-Mubarak seine Religion gelebt hat, weil er standhaft war und weil er sich dessen nicht bedienen wollte, weil es nicht sein Eigentum ist. Er ist lediglich angestellt. Seinem Arbeitgeber hat das so sehr gefallen, dass er ihm gesagt hat oder dass er ihn zu Rate gezogen hat und hat zu ihm gesagt, was empfiehlst du jemandem, der eine Tochter hat und der möchte sie mit jemandem verheiraten? Und dann hat Al-Mubarak gesagt, die Juden zur damaligen Zeit, rahmatullah, die Juden haben verheiratet jemandem, der Reichtum besitzt. Und die Christen haben denjenigen verheiratet oder mit jemandem verheiratet, der eine gewisse Schönheit gebracht hat. Und wir als Muslime verheiraten diejenigen, die vertrauenswürdig sind und den guten Charakter haben. Und dann hat er ihm gesagt, ich finde niemanden, der vielleicht einen besseren Charakter hat, der vertrauenswürdiger ist als du. Und deswegen möchte ich, dass du meine Tochter heiratest. Aus dieser Ehe, was ist hervorgegangen? Abdullah ibn Mubarak, einer der großen Gelehrten. Und Al-Mubarak hat dieses Feld nachher geerbt. Er hat die Tochter geheiratet und wurde steinreich damit. Warum erwähnen wir das? Nicht, weil wir uns auf diesen Reichtum fokussieren möchten, sondern weil er in dem Moment standhaft war. Er hat seine Religion gelebt. Er hat sich von Dingen ferngehalten, die verboten für ihn waren, ohne quasi dann zu hoffen, ich mache das jetzt, damit ich seine Tochter heirate oder so, sondern das waren Dinge, die sich gefügt haben mit der Zeit. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn damit belohnen wollte. Und wie wir gesagt haben, wer etwas aufgibt für Allah, dem gibt Allah subhanahu wa ta'ala etwas Besseres. Ein weiteres Ereignis, was wir erwähnen, und damit schließen wir auch den heutigen Vortrag ab, das hat sich diejenigen, die in der Da'wah aktiv sind, haben das auch mehrmals erwähnt, dass eine Person von sich selbst überliefert, dass sie eines Tages in Amerika zu einem Vorstellungsgespräch war. Und zu ihm in den Aufzug, ihr wisst, die Gebäude in Amerika und so weiter, alles sehr, sehr hoch gebaut. Zu ihm in den Aufzug ist eine Frau gestiegen, die sehr, sehr hübsch war und die sehr, sehr reizend und freizügig gekleidet war. Und dieser Mann hat seine Blicke gesenkt und hat sie nicht angesprochen und nichts. Und das hat wahrscheinlich so ein bisschen ihr eigenes Ego gekränkt, weil sie sich ja so aufgehübscht hat und so weiter und so fort. Er war dort für ein Vorstellungsgespräch bei diesem Unternehmen. Nachdem das an ihrem Ego oder eventuell an ihrem Ego gekränkt hat, das kann man natürlich jetzt nicht final sagen, aber hat sie ihn angesprochen, was mit ihm ist. Er hat ihr keinen einzigen Blick zugeworfen. Man kennt das nicht, wenn man dort zu Lande, wenn man in Amerika ist. Der guckt hier und der guckt da. Und es war ihr unbekannt. Wie kann es sein, ich bin mit dir schon so lange im Aufzug und keinen einzigen Blick hast du mir rübergeworfen. Da hat er gesagt, ich bin ein Muslim und es ist mir verboten, danach zu schauen, es ist mir geboten, meine Blicke zu senken. Um das Ganze abzukürzen, sie war so beeindruckt davon, dass sie sich mit dem Islam beschäftigt hat, dass sie den Islam angenommen hat und dass sie mit ihm geheiratet hat und dass er letztendlich dadurch, dass ihr und ihrem Vater diese Unternehmen gehört hat, dass er nachher auch Anteile daran hatte, sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen großen Weg des Reichtums dadurch eröffnet hat. Warum? Nicht, weil er es angestrebt hat, sondern weil er seine Blicke gesenkt hat, weil er seine Religion gewahrt hat und weil er standhaft war auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala.
طبعا كله يدور على صوت السرد ده
gesagt, viele werden jetzt nach den Aufzügen schauen, wo sind die Aufzüge und so weiter, um, wenn man jemanden sieht, der einem gefällt, dass man das dann versucht zu beabsichtigen, absichtlich runterzunehmen. Ja, wer weiß, vielleicht geht die Rechnung ja auch bei dem einen oder anderen von euch auch auf. Somit kommen wir zum Ende des heutigen Vortrages. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorschreibt, werden wir beim nächsten Vortrag, der in 2 Wochen stattfindet, mit der dritten Grundregel weitermachen, die eben genau das beinhaltet. Was ist die Belohnung für denjenigen, der sagt, Allah ist mein Herr und der hierauf standhaft bleibt? Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich in euch im Vergehen.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان في بعض الأسئلة من البث السابق في دلينجن ما جاوبناهاش والآن كمان، فنجاوب في عجالة ثم نرجع للحضور إن شاء الله.
Es gibt einige Fragen aus dem Livestream, den der Chef macht. Diese werden wir inshallah beantworten, damit wir es nicht zu lange in die Länge ziehen. Macht der Chef das lediglich auf Arabisch.
طبعا مش هنترجم عشان الأسئلة كثيرة جدا، فأنا هجاوب سريعا. ثم نرجع لكم إن شاء الله. أسد الله يقول: شيخنا عندي سؤال سابقا، قلت المسلم يعذر لجهله إن لم يكن مكتسب. سؤال لصديقي: كان هذا الشخص في مجتمع جاهل وما عرف عندهم إن المرأة إذا كانت حامل لا يقع عليها الطلاق، وهو حد يمازح زوجته وهي حامل وأخبرها بالطلاق، ومر على هذه الحادثة سنوات ويسأل هل وقع الطلاق، وإذا لم يقع الطلاق هل حسب الطلقة؟ اشرح له جزيت خيرا. طيب، أولا يعذر المرء بجهله إن كان الجهل ليس كسبيا، يعني إذا كان هو متسبب في الجهل العلم موجود ولا يسأل لا يعذر، إنما اللي يعذر فقط اللي أغلق على طريق السبل ما عرفش يتعلم، ما فيش وسيلة للعلم، هذا الذي يعذر، أما غيره فلا. وطبعا ما أعتقدش في واقعنا المعاصر في حد يعذر بجهله مع وجود الإنترنت والاتصال والعلماء موفورون والمساجد موفورة، فلازم يسأل قبل أن يفعل وهكذا. فبيقول بقى يجهل أن الطلاق المرأة هي حامل، طبعا ده يسمى الطلاق البدعي، وأن يطلق المرأة في الحيض أو في النفاس أو في الحمل هل يقع أم لا؟ هو يأسم، لكنه على قول جمهور العلماء يقع الطلاق، يقع الطلاق، ويجوز فقط للمفتي عند المرة الثالثة إذا كان في أولاد وفي أسرة ربما تهدم أن يأخذ بالقول الثاني في عدم وقوع الطلاق البدعي حرصا على الأسرة، فتبقى فتوى المفتي رافعة للخلاف، رافعة للخلاف في مثل هذه الحالة. نيجي بقى لا بهزار، الهزار يقع به الطلاق، مع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام تسليم: ثلاثة جدهن جد وهزلهن هزل وهزلهن جد عفوا. فذكر منها النكاح يعني الزواج، وذكر منها الطلاق، وذكر منها الرجعة، يعني دول ما فيش فيهم هزار، ما تجيش تقول لي ايه زوجني بنتك اصل انا بهزر، فيش هزار في الزواج. عشان كده الجماعة اللي بيمثلوا دول وعيتهم سودة، كل عقود الزواج اللي بتتم في الأفلام عقود زواج، بقت زوجة خلاص وربما تكون متزوجة ويروح في الفيلم ونزل وقتك ناس تقول قابلت، يبقى إذا أصبحت زوجة الرجلين، مفيش هزار في الكلام ده كله، هذا كله من الكذب والتدليس، مصيبة كبيرة جدا جدا. فنقول له عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل، وإن كان قصد لفظة الطلاق وكانت صريحة أنها أنت طالق وقع بها الطلاق وحسبت طلقة على قول الجمهور. مجهول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كنت قد سألتكم سؤال أن يكون الشخص الله وفلان مثلا وأبو محمد وأنها من التشريك، فهل تقصدون أنها من الشرك؟ في التوكل شرك أكبر طبعا، يعني اعتقد اعتمدت عليك، ده توكل، التوكل لا يكون إلا على الله، ده مش شرك أصغر، فإن اعتقد فوقع في الشرك الأكبر عز وجل، فعليه أن يتوب ولا يفعل ولا يفعل. يقول: فعندنا في سوريا يعلمون الأطفال قول الله وسوريا وبشر، هذا أيضا من الشرك والعياذ بالله، إذا اعتقد يبقى شرك أكبر والعياذ بالله رب العالمين. الله ثم، مش الله وا، اوعى تشرك، قل الله ثم ثم، لكن ولا ما تقولش وا، وطبعا ممنوع على الإطلاق، لكن المعين لابد أن تقام عليه حجة. يا إخوان الكلام ده طبعا فاهمينه، لازم توفر شروط وانتفاء موانع عشان تحكم على تحكم على الشخص، ما بنتكلم على الفعل، الفعل كفر، انما الفاعل لابد من اقامه الحجه عليه، لان ربما يكون جاهل، ربما يكون عنده شبهه، فلازم يعلم ويفهم قبل الحكم عليه. اخونا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. امين. هل النهي عن ذكر الله في الحمام مكروه كراهه تنزيهيه ام تحريم؟ هو يحرم أن تذكر ربك في الخلاء، يعني تأسم تأسم، فلا يجوز ذكر الله عز وجل في الخلاء، إنما أن تجري الذكر على قلبك لا حرج، وبعض العلماء يعتبره كراهة التنزيه، إنما ابعد كل البعد عن ذكر ربك في الخلاء، عليك أن تجري الذكر على قلبك ماشي، إنما بلسانك لا يجوز داخل الخلاء. لا يجوز داخل الخلاء. يقول: وهل صحيح أن يجوز قول أعوذ بك، ده السنة قبل ما تدخل تقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث لما ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. إيميل بحرف L يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مريض حاليا وأعاني من الإنفلونزا، إذا دعوت الله وجعلت دعاء الشفاء هل سيقل أجري إذا شفيت؟ بالعكس، يزداد أجرك، لأن الدعاء أنت مأمور به، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنبي كان يرقي المريض ويدعو له، فعليك أن تكسر من الدعاء بالشفاء. أخونا محمد أبو جنة مرحبا يقول: ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيك. آمين يا رب يا شيخنا الحبيب، آمين. وربنا ما يحرمنا منك، الله يرضى عنك ويحفظك من كل، آمين يا رب. وربنا يسعد كل من شارك في إرسال هذه المحاضرة، اللهم آمين. جزاكم الله خير حبيب، الله يرضى عنك. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، آمين. حكم لبس اللون الفاقع للمرأة الذي يلفت النظر للرجال، إن كان في بيتها فلا حرج، وإن كان في المجتمع يعود لعادات المجتمع. في مجتمعات لها أزياء معينة في الألوان يعني، لكن الثياب فضفاض واسع لا يصف لا يشف شروط الحجاب الشرعي، إنما الألوان تختلف من بيئة لبيئة. فإن كانت البيئة التي تعيش عرفت بهذه الألوان، الهند مثلا، لازم إذا ما كانش الألوان اللي انتوا عارفينها ما بيوش هنود، صح كده؟ فبيرجع للأعراف والعادات. المهم تكون الثياب فضفاضة واسعة يعني، لا تصف لا تشف إلى آخر شروط الزي الشرعي، إنما الألوان تحكمها البيئة والعرف فلا حرج من ذلك. والأكمل حتى وإن كان العرف كذلك إنها تلبس الحشمة، ده الأكمل، إنما لا نضيق واسعا. فإن كان العرف في بلد ما لا ألوان معينة لا نتدخل، زي حتى لبس الرجال يعني، مثلا في ملابس مثلا في بعض البيئة أنا ما ينفعش ألبسها في مصر، صح؟ ألوان معينة. تيجي مثلا بعض الناس في دول معينة بيلبسوا ألوان معينة ومعروفين بكده بلدهم كده، زي بلاد المغرب مثلا، شفت كده الجلابة المغربية تلت فيها ألوان الطيف ما شاء الله، أنا ما أقدرش ألبسها في مصر، أنا ممكن ألبسها هنا في ألمانيا عشان المغاربة ربنا يحفظه، إنما أروح مصر ألبس كده يبقى أنا اتفضح يقول لك ده لبس شهر على طول، فاهمني؟ فإذا الألوان ترجع للعرف والبيئة، ترجع للعرف والبيئة، إنما المهم تتوافر فيها شروط الحجاب الشرعي من الفضفاض الواسع الذي لا يصف ولا يشف إلى آخره. يقول أيضا شيخنا: بعض الأحيان أذكر الناس بدين الله فيصيبني شيء من الوساوس أنه قد أكون تكلمت بغير علم خاص. إذن لا تتكلم في الفتاوى، اتكلم في الأحكام العامة الواضحة، إنما الأمر اللي في حكم شرعي اوعى تتكلم إلا بعلم، ما عندكش علم اسكت، إنما اتكلم في الواضحات. أذكر الناس بحسن الخلق، بالصلاة، بالصيام، بالعمل الصالح، بصلة الرحم، دي كلها واضحات، كلنا مأمورون بذلك. إنما بعد سألت بقى: يا عم الشيخ، ما أنت بقيت شيخ خلاص، بقى تتكلم يا معاذ، يا عم ما خلاص بقينا شكل شيخ، أنا صليت العصر ونسيت التشهد. قل الله أعلم، روح اسأل الشيخ، أنا مالنا، دي بقى أحكام بقى، ما ينفعش تتكلم من غير علم. يبقى نفرق بين الواضح اللي كلنا ممكن نتكلم فيه، وبين الأمور اللي محتاجة فتوى أو حكم شرعي وأنا ما عنديش علم بيه، ما تكلمش إلا فيما أحسن. أرزد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتراء بالتقسيط ولكن مع نسبة ثابتة للبنك، مثال نشتري جهاز كهربائي سعره 200 يورو وندفع عن طريق باي بال بالتقسيط لمدة سنتين يصبح 220، هل هذا حرام؟ وإن كان حرام لا، طيب نفرق بين المعاملة الثنائية والمعاملة الثلاثية. يعني إيه؟ إذا كانت المعاملة بائع ومشتري فقط خلاص كده فاسمه بيع بالتقسيط، فهو يقول لك السلعة دي لو هتشتريها نقدا ب 200 يورو هتشتريها على سنة ب 220، تمام، وعلى أقساط، يبقى ده بيع بالتقسيط جائز. النوع الثاني بقى ثلاثية، أدي البائع وأنا مشتري وده البنك، ما دام البنك دخل طرف ثالث بقى ربا. ليه؟ البنك اصبح وسيطا ربويا. البنك بيعمل ايه؟ بيدفع ال 200 يورو لصاحبنا ده اللي هو البائع وياخد منك انت 220 يورو، يعني اداك باسمك انت كوكيل 200 يورو، خد منك كام؟ 220. فده الربا. الا ان يكون البنك مجرد مخبر للبائع ان انت عندك رصيد عنده وهيدي من رصيدك انت. يعني ايه؟ بروح اشتري مثلا لابتوب بالقسط، انا عندي حساب في البنك، وطبعا في اوروبا لازم كله عنده حسابات بنكيه ولا ايه؟ ما ينفعش تحط تحت البلاطه تروح في داهيه، لازم يكون عندك حساب، وطبعا لازم تتخلص من فوائد المربا، انما انت عشان بس تحفظ مالك. المهم فيجي الميديا ماركت مثلا يقول لي ايه؟ طيب انت حسابك على بنك ايه؟ اقول له بنك شبار كاسا. يتصلوا بشبار كاسا وانا قاعد معاه، ترين ترين شبار كاسا يا سيد عبد العاطي، يعني ايه اللي بعمل؟ وتقعد تتكلم كده وتنتظر الرد. هو يخش على الكمبيوتر، اه ده عنده الكونت بتاعه كذا 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 وفيما يكفي للسداد. اوكي، البنك دوره ايه؟ ادى الاوكي بحيث كل شهر هيبعت من الكونت بتاعي 50 يورو للشركه. هذا اللي حرك فيه البنك، ملوش علاقه تماما. البنك فقط كل اللي هيعمله هيحول كل شهر من مالي انا، فلا حرك في ذلك. انما مفيش حساب والبنك وسيط، يبقى ارزب ربا، حرام لا يجوز. طب يا عم الشيخ انا بقول لك وقعت في المعامله الربويه، ان استطعت انك ترجع في البيعه ارجع بسرعه. عجز، ما ينفعش ترجع، استغفر وتوب والتزم بالوفاء ولا تعود، ولا تعود مرة ثانية، لأن الربا مصيبة يا إخوة والله، نسأل الله السلامة. حديث النبي قال درهم يأكله الرجل من الربا أشد عند الله تعالى من 36 زانية والعياذ بالله. درهم واحد يعني سنت، سنت ربا أشد عند الله تعالى من 36 زانية والعياذ بالله. فاحذروا الربا وحذروا، لأن الأمر جلل، وما ضاعت المجتمعات وما ضاعت الاقتصاديات في كثير من الدول إلا وسببها الربا، فهو خراب عاجل على المجتمعات وعلى الأفراد. انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم والسلام عليكم.